Und damit herzlich willkommen zur 28. Folge der 125er Champs. Wir wollen mit euch heute über Helme reden, und zwar Helm kaufen, alles, was damit zu tun hat. Bei mir ist wieder der Moritz. Schön, dass du da bist. Hallo.
Sei gegrüßt, hallo.
Und da Moritz und ich jetzt nicht die ganz großen Experten sind, was das Thema Helme betrifft, haben wir uns natürlich jemanden eingeladen, der richtig viel Ahnung von diesem Thema hat. Deswegen, André Walek ist da. André, schön, dass du da bist. Da, glaube ich, nicht jeder da draußen dich kennt. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
Vielen Dank. Freut mich auch, dass ich hier sein kann. Wie gesagt, mein Name ist André Walek. Ich bin der Geschäftsführer der Two Ride Germany seit 2004, als ich bei der Nolan Group angefangen habe. Das ist auch der Grund, warum ich gerade hier bin, weil es nämlich um unsere Marke Nolan in dem Fall geht.
Genau, es geht um die Helme. Es gibt natürlich noch viel mehr Helme, aber Nolan ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, weil sie supporten uns auch bei den 125er Champs beim Event. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass André da ist. Aber noch gleich am Anfang ein kurzer, knapper Tipp, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn es soll ja Leute da draußen geben mit 125ern, die gerne auch mal an Curbs entlang vorbeifahren möchten und ihr eigenes Fahrlevel auf eine neue Stufe hieven wollen. Und dafür haben wir jetzt was. Und zwar hat das Motorrad Action Team zwei Trainings im Programm 2025, die explizit auch für 125er geeignet sind. Und zwar in Boxberg auf dem Bosch-Gelände und am Baden-Airpark in Karlsruhe. Dort gibt es, wie gesagt, extra Gruppen für 125er. Und das Ganze, und das ist nämlich wirklich das super Tolle daran, zum super Schnäppchentarif von 125€ pro Tag inklusive Verpflegung. Das heißt, das müsst ihr mitbringen, eure 125er, bitte vollgetankt, Sicherheitsausrüstung, ganz viel Bock auf den Tag und das war's schon. Sonst ist alles vor Ort dabei. Ich finde, das klingt richtig geil. Und wenn ihr wissen wollt, wann ihr bereit sein müsst, ganz einfach, am 10. und 11. Mai finden die Trainings in Boxberg statt und am 17. und 18. Mai am Baden-Airpark. Das ist kurz hinter Karlsruhe. Also, noch mehr Infos dazu gibt es unter dem Link event.motorpresse.de/motorrad/trainings. Aber ich packe euch den Link natürlich auch noch in die Shownotes zu dieser Folge. Und damit gehen wir jetzt fast direkt ins Thema rein, nämlich jetzt kommt der Moritz mit der ersten entscheidenden Ratespielfrage.
Oh, ja genau, wir haben ja hier ein Ratespiel im Podcast bei jedem neuen Gast. Es geht darum, das persönliche Traumbike zu erraten und du darfst uns nur die Zylinderzahl, ob es Verkleidung hat und die Lenkerform verraten.
Also Lenker wäre so, ist es ein gerader Lenker oder ein Stummellenker? Also fragen wir mal, wie viel Zylinder hat dein Traumbike, lieber André?
Zwei.
Hat es eine Verkleidung?
Es hat eine Verkleidung.
Und der Lenker ist ein Stummel oder ist eine Lenkstange?
Es ist eine Lenkstange, kein Stummel.
So, jetzt bist du dran.
Und ich bin 52 Jahre alt.
Zwei Zylinder hat viel Spielraum.
Ja.
Mit Verkleidung aber eine Stange als Lenker.
Boah, jetzt bin ich auch. Du bist, ach Gott, jetzt sind wir wirklich.
Na, halb verkleidet.
Halb verkleidet, okay.
Könnte also man schon, sie als Naked Bike bezeichnen?
Nein, das nicht.
Gut, dann machen wir mal grundsätzlich weiter, würde ich sagen. Arbeitet der Motor nach dem Zweitaktprinzip oder nach dem Viertaktprinzip?
Viertakt. Und ist luftgekühlt.
Fuck. Ist es denn ein V2?
Nein.
Okay. Also ein Boxer.
Das ist richtig.
Okay. Na, dann wird's ja, jetzt kommen wir der Sache ganz schön nah.
Okay. Ja, aber das ist ja quasi. Wenn er nur luftgekühlt ist, ist das ja quasi fast alles bis zur aktuellen R1290-Baureihe. Also sind wir ja quasi auch im weiten Feld unterwegs. Eieieiei, Gottes Willen. Und mit Lenkstange. Boah. Aber ich würde trotzdem.
Es ist gar nicht so schwierig. Ich habe sehr wahrscheinlich mit der Verkleidungsantwort euch ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich das schwer einschätzen kann, ob das wirklich als voll verkleidet gilt, was ich da um mich rum habe.
Okay, ist es denn, also gehört es zu den Boxermodellen ab dem Baujahr jenseits der 2000er, sage ich mal?
Ja.
Okay, also nicht sowas ganz Altes, ist schon mal gut.
Das ist gut.
Dann ist er aber auf 2000, sag mal 2010, kriegte die GS-Vierventiltechnik und lief bis 2014 in der letzten Ausbaustufe als Luftöl gekühlt. Danach kam der Wasserboxer. Also muss es ja ein Motorrad sein bis dahin. Das könnte entweder praktisch immer noch eine GS K50 sein. Sie hat ja ein bisschen Verkleidung und einen geraden Lenker. Also ist es eine 1200er GS.
Richtig.
Oh, ja. Jetzt müsste der Tusch eingespielt werden. Tontechniker, bitte Tusch.
Applaus.
Und ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Cool.
Das war sehr gut.
Ja, danke. Aber ich war kurz, ich habe auch gedacht, es gibt viele Motorräder bei BMW, wo man sagen könnte, ey, boah. Und die kenne ich nicht alle auswendig, aber natürlich.
Ich habe ja auch noch viele andere, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, was mir am meisten Spaß macht, ja, im Alltag vor allen Dingen.
Ja. So ein sehr cooles Motorrad.
Unerreicht, ja.
Die ist wirklich cool. Und damit ans Eingemachte. Du hast schon gesagt, du bist von Nolan bzw. von Toolride, bist quasi unser Experte heute. Was machst du denn, wenn du nicht bei uns im Podcast sitzt?
Wenn ich nicht bei euch im Podcast sitze, dann bin ich damit beschäftigt, die Produkte, die wir so im Portfolio haben, die Marken, die wir haben, in dem deutschsprachigen Bereich, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, so an den Markt zu bringen, dass unsere Partner im Markt die gut verkaufen können und dass unsere Kunden draußen möglichst zufrieden mit unseren Produkten sind.
Das klingt doch nach einer sehr hehren Absicht, würde ich sagen.
Ja, das ist ein Job.
Das klingt doch richtig gut.
Stimmt.
Dann sag doch mal kurz, du hast vorhin schon gesagt, du hast arbeitet auch mit Shark zusammen. Was verbirgt sich denn alles hinter der Toolride Company in Sachen Helme und was für Helme bietet ihr an?
Das ist so, dass die Firma Nolan mit ihrem Firmensitz in Brembate di Sopra, also nahe Bergamo gelegen, 2019 an eine Gruppe verkauft wurde von den ehemaligen Inhabern, die sich da Toolride nennt. Und zu dieser Gruppe gehört die Marke Shark, die Marke Behring, das ist ja funktionelle Bekleidung, Gore-Tex, und die Marke Segura, das ist eher so im Fashion-Bereich, Lederbekleidung, CE-zertifizierte Jeanshosen. Und dann haben wir aber auch noch in einem anderen Feld die Marke Casco, die Fahrradhelme, Skihelme und sogar Reithelme herstellt. Und die Marke Kern, ein französisches Unternehmen, das in Lyon ansässig ist, die auch Fahrradhelme und Skihelme herstellen. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, dass wir alles anbieten wollen, was du in deiner Freizeit, in deinem Hobby brauchst, um dich zu schützen.
Sehr umfangreich, würde ich sagen.
Viele Helme, unterscheiden die sich auch im Fertigungsverfahren?
Ja, also bei den Motorradhelmen, das ist ja unser Thema hier, haben wir grundsätzlich zwei Fertigungsverfahren, die wir da anwenden. Das ist einmal das thermoplastische Spritzgussverfahren. Das heißt, da werden Materialien unter einer thermischen Erhitzung verflüssigt, in eine Form gebracht, wiederum gekühlt und ergeben dann das, was wir als Schale brauchen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das duroplastische Verfahren. Das heißt, da werden mehrere Materialien miteinander verwoben. Das sind also Gewebematten, die dann ausgehärtet werden, wiederum mit einem anderen Material, einem Harz, wie wir es sagen, und die dann wiederum eine Helmschale gibt. Aber nicht wie bei dem thermoplastischen Verfahren eine Symbiose eingehen, die man nicht wieder umkehren kann. Das heißt, die Materialien, die gehen eine Verbindung ein und die ergibt dann diese Steifheit, die wir für eine Helmschale brauchen.
Nun hast du diese beiden Verfahren gerade angesprochen. Einmal Spritzgussverfahren, vereinfacht gesagt. Einmal wird es halt laminiert mit Harz. Lass uns nochmal kurz über das Spritzgussverfahren sprechen. Was zeichnet das aus? Was sind die Vorteile davon? Aber was sind vielleicht auch kleine Nachteile davon?
Die Vorteile im Spritzgussverfahren sind die, dass das zu einem großen Teil vollautomatisch geschieht,
ja,
und dementsprechend die Produktionstoleranzen minimal sind. Das heißt, jede Helmschale, die wir herstellen, ist qualitativ exakt genauso wie die, die danach aus der Maschine kommt,
ja,
und die, die davor gefertigt wurde. Und das ist ein Riesenvorteil, weil man, je weniger Handarbeit ein Produkt beinhaltet, desto geringer sind natürlich auch die Fertigungstoleranzen.
Ja. Okay, und wenn du solche Formen dann brauchst, sind die Formen dann besonders teuer? Warum macht der nicht alles im Spritzguss quasi?
Das ist in der Tat ein Grund der Investitionen, die du tätigen musst, um die Werkzeuge erstmal zu haben. So eine Form kostet sehr, sehr viel Geld. Und wenn du mehrere Helmschalengrößen zum Beispiel herstellen möchtest, musst du jede Form natürlich auch in dieser Größe erstmal haben.
Ja.
Und dementsprechend ist das Produkt am Ende entsprechend teuer. Das heißt ja, wir haben für uns eine Preisgrenze ermittelt. Da geht es darum, wie viel darf das Produkt dann am Markt kosten.
Ja.
Und ab dieser Grenze ist es für uns dann sinnvoller, mit einem duroplastischen Verfahren zu arbeiten und bis dahin mit einem thermoplastischen.
Okay.
Also das Spritzgussverfahren ist so ein bisschen mehr das Premium-Verfahren oder wie könnte man das nennen?
Nee, das nicht, aber es ist eher industriell. Mhm. Das heißt, da hast du erstmal sehr, sehr hohe Investitionen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Schalen zu fertigen. Das amortisiert sich natürlich dann auch mit der entsprechenden Menge, die du herstellen kannst. Es ist aber nicht so, dass das jetzt mehr oder weniger Premium ist als das andere Verfahren. Es gibt nur einfach Vor- und Nachteile und da wir beide Verfahren anwenden, geht es für uns immer darum, welches Produkt dabei rauskommen soll, was sind die Ansprüche an das Produkt, welchen Kunden wollen wir damit ansprechen und dann fertigen wir es auf die eine oder andere Weise her.
Mhm. Unterscheiden sich die Verfahren dann auch in puncto Sicherheit? Also gibt es bestimmte Normvorgaben und wie sehen die aus?
Das Verfahren selber hat erstmal nichts mit der reinen Sicherheit zu tun, sondern du kannst natürlich in jedem Verfahren, egal was du herstellst, gute und schlechte Produkte herstellen. Also es geht immer auch um die Produktionssorgfalt. Das kannst du bei einem laminierten Helm schlecht machen und sehr gut machen. Es geht aber auch bei einem thermoplastischen eingespritzten Verfahren so, dass es gute und bessere Materialien gibt, die man dann in der Fertigung nutzt.
Aber trotzdem ist es so, also ich sag mal so, zumindest in Deutschland ist ja sehr viel irgendwie bestempelt, genormt. Überall gibt es bestimmte Vorgaben für. Gibt es für Helme auch Vorgaben, die sie zwingend erfüllen müssen?
Ja, also in der Fertigung ist es so, dass wir Produkte nur herstellen dürfen, wenn sie der aktuellen ECE-Norm entsprechen. Das ist aktuell die 2206. Die gibt uns als Hersteller vor, was das Produkt am Ende können muss.
Okay.
In Bezug auf die aktive Sicherheit, das heißt Stoßdämpfung, haben wir Mindestanforderungen, ja, die dann diese Norm an uns stellt.
Okay.
Und die erkenne ich an entsprechenden Labels dann am Helm oder wie ist das?
Ja, das hast du im Kinnriemen hast du einen Aufnäher und der hat eine fortlaufende Nummer. Mhm. Und diese Nummer fängt, wenn das ein 2206 geprüfter Helm ist, mit einer 06 an.
Okay. Und wir haben ja gesprochen, so ich bin jetzt mal von Deutschland ausgegangen. Wahrscheinlich ist das so eine EU-Norm, die das vorschreibt. Gibt es denn diese Normregelung auch weltweit oder ist das so eine Sache, die nur für einzelne Länder oder Regionen quasi wie für die EU gilt?
Also die ECE-Norm, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, die ist in der Tat eine europäische, ein europäischer Standard. Und dann gibt es aber in anderen Ländern auch wiederum andere Normen, die man als Hersteller dann natürlich berücksichtigen muss. Das ist in Amerika gibt es eine andere Norm, als es die zum Beispiel in Australien und Japan gibt. Und die ECE, die gilt für ganz Europa.
Okay. Also wenn ich einen ECE-Helm trage und mit dem in Italien angehalten werde oder in Spanien, wenn der aktuellen Norm, der 06er entspricht, bin ich eigentlich gut unterwegs.
Ja, also unbedingt. Ist auch wichtig zu wissen, das ist in Deutschland nicht ein Bestandteil der Straßenverkehrsordnung. Mhm. Das heißt, hier in Deutschland müssen wir einen Helm fahren, der dafür hergestellt wurde, für diesen Zweck des Motorradfahrens, so. Mhm. Es ist zumindest in der Gesetzgebung beschrieben, wohingegen das im europäischen Umland so ist, dass es festgeschrieben ist, dass der Helm der aktuell bestehenden Norm entspricht.
Okay.
Das heißt, auch wenn ich hier in Deutschland mit einem 05 geprüften Helm noch unterwegs sein darf, vom Gesetzgeber her, ist das in Österreich und Italien nicht so. Und das ist wichtig zu wissen für unsere Kunden auch. Wenn sie eine Ausfahrt in die Alpen machen und in Italien angehalten werden, dann weiß die Polizei in Italien, wo sie gucken muss, um festzustellen, ob der Helm auch 2206 geprüft ist. Und da machen die dann auch keinen Spaß draus. Dann stellt man das Motorrad ab.
Okay, also um das nochmal klipp und klar festzuhalten, Wenn ich also einen Helm trage, der eine ältere Norm erfüllt, sagen wir wahrscheinlich dann, wenn die aktuelle 06 heißt, ist es dann 05 oder 04, vermute ich einfach mal, dann darf ich den zwar noch nutzen, besonders in Deutschland, weil das ja eigentlich direkt keiner kontrolliert, diese Norm. In anderen Ländern könnte es aber eine Strafe auch nach sich ziehen.
Ja, also in anderen Ländern ist das tatsächlich vom Gesetz her bindend.
Okay, ah, sehr spannend. Also wie du gesagt hast, wenn man doch mal die Grenze verlässt, in den südlichen Gefilden unterwegs ist oder so weiter, sollte man vielleicht gucken, was im Helm drin steht.
Sehr spannend. Und das weiß die Polizei in Österreich, das weiß sie auch in Italien und mitunter beim Grenzübertritt kontrollieren sie das schon.
Wow, krass. Ja, das ist gut zu wissen. Ich glaube, vielen ist am Anfang auch nicht bewusst, dass so ein Helm ja generell nicht ewig verwendbar ist. Ja. Also den 30 Jahre alten Helm von Papa damals.
Den Schubert-Golfball-Helm.
Der bringt jetzt vielleicht nicht mehr super viel. Da knüpft unsere nächste Frage an, nämlich wenn ich so einen Helm regelmäßig nutze, sagen wir mal so 50 bis 100 Tage im Jahr bei jedem Wetter, wie lange hält mir denn so ein Helm eigentlich generell?
Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es natürlich davon abhängt, wie ich diesen Helm nutze. Also nicht nur wie oft, sondern auch wie ich damit umgehe. Leider ist es so, dass man einen Helm nicht zerstörungsfrei prüfen kann. Das heißt, wir könnten schon hingehen und den testen und könnten dir dann danach sagen, dass du ihn noch hättest verwenden können. Dann ist er aber leider kaputt. Und das kriegt man anders nicht hin. Wir gehen, um das wirklich möglichst allumfassend handeln zu können, sagen wir, wir haben 5 Jahre Garantie auf alle unsere Produkte. Und nach diesen 5 Jahren ist es dann auch mal Zeit, sich einen neuen Helm zu kaufen.
Okay, das ist schon mal quasi die Antwort auf unsere nächste Frage, die wir einfach stellen wollten, weil wir wollten jetzt deine Erfahrung mal wissen, nach wie vielen Jahren man ungefähr einen Helm tauschen sollte. Und dann gibst du einfach so im Groben halt vor, 5 Jahre Garantie. Und wenn ihr ihn regelmäßig tragt, nach 5 Jahren solltet ihr mal über einen Austausch nachdenken. Wahrscheinlich spätestens dann, wenn dann die ECE 07 kommt.
Ja, also es ist mitunter so, dass da noch Geschichten kursieren aus der wirklich, wirklich frühen Vergangenheit des Helmbaus, dass man einen Fiberglashelm, wie er damals genannt wurde, was es nicht gibt, also es gibt keinen Helm, der nur aus Fiberglas hergestellt ist, dass der ewig hält und ein thermoplastisch gefertigter Helm eben nicht. Das ist aber Unsinn. Also es hat sicherlich was mit dem Grundmaterial zu tun. Es ist tatsächlich so, wenn ich so eine Fasermatte aus Fiberglas irgendwo einbuddel, dann kann ich die nach 50 Jahren wieder ausbuddeln und die ist tatsächlich immer noch so. Das ist aber ja nicht das, was den Kopf wirklich schützt. Da geht es ja um die Symbiose verschiedener Materialien. Das hängt sehr, sehr viel mit der Beschaffenheit der Innenkalotte auch zusammen und die ist bei allen Helmen aus dem gleichen Material. Das heißt, egal ob ich eine duroplastisch gefertigte oder eine thermoplastisch gefertigte Helmschall trage, die EPS-Kalotte innen drin, die eigentlich den Großteil des Schutzes ausmacht. Die ist natürlich bei den Helmen aus dem gleichen Material und altert auch entsprechend gleich und verschleißt gleich. Also das kann man an der Beschaffenheit der Außenschale nicht alleine festmachen, ob ein Helm noch schützt oder nicht.
Nun hast du gerade schon diesen Innenstoff angesprochen, die EPS-Kalotte, wie du es genannt hast. War mir vorher auch noch nicht so bewusst, der Begriff unter der Schale. Gibt es denn noch mehr innen drin? Ich habe ja noch diesen, sage ich mal, Innenbezug drin, den ich ab und zu sogar rausnehmen kann und waschen kann. Gehören noch mehr Teile zum Innenaufbau eines Helms oder waren es dann diese 2 Stoffe schon?
Das ist also vor allen Dingen, wenn es um die Stoßdämpfung geht, ist es die Außenschale in Kombination mit der Innenschale aus dem Polystyrol. So nennt sich das Material. Dadurch, dass das ein Dämmmaterial werden soll, wird das vereinfacht gesagt aufgeblasen. Deswegen heißt es EPS, weil es ein expandiertes Polystyrol ist. Und dieses expandierte Polystyrol übernimmt den Großteil des Schutzes. Das Innenfutter, von dem du sprichst, was man normalerweise, mittlerweile ist es Standard, bei jedem Helm austauschen kann, sich dann auch ein neues Futter kaufen kann, wenn er nicht mehr so richtig passt oder vielleicht verschlissen ist. Das hat eigentlich eher mit der Passform zu tun als mit der Stoßdämpfung, was natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist.
Ja, spannend. Bevor wir gleich mit vielen Details rund um Helmen weiter machen, wollen wir die Stimmung noch ein bisschen noch auflockern und du sollst mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir stellen unseren Gästen hier im Podcast immer noch eine zweite Frage, und zwar, was war denn das beste Erlebnis auf zwei motorisierten Rädern und was war das schlimmste oder peinlichste Erlebnis im Sattel eines Motorrads?
Du darfst frei auswählen, was du uns zuerst verraten möchtest. Und unseren Hörern natürlich.
Also das, ich habe ganz, ganz viele sehr, sehr schöne Momente auf dem Motorrad erlebt. Und da jetzt das Beste auszuwählen, das fällt mir ein bisschen schwer. Ein Highlight war mit Sicherheit eine Enduro-Tour durch Marokko. Das hat mir auch so rückblickend sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja das Schöne an Erinnerungen, dass sie mit der Zeit immer schöner werden. Da aktuell hatte ich mitunter nicht so viel Spaß, weil ich dann vielleicht auch nicht so gut war, wie man hätte sein müssen. Aber es ist eine tolle, wirklich tolle Erinnerung geblieben und ein unglaublich tolles Land. Schön zum Motorradfahren, nette Leute. Es war so rückblickend, würde ich sagen, mit Sicherheit ein Highlight. Nicht so schön, peinlich war... Ja, ein peinliches Erlebnis war, da hatte ich mir von einem ehemaligen Kollegen von mir das Motorrad seines Sohnes nach einer Saison GSX-R 1000 Cup ausgeliehen. Der Sohn musste sehr, sehr gut darauf aufpassen, damit man das nach der Saison noch verkaufen kann. Dann hatten wir einen Tag danach ein Renntraining. Ich durfte mir das freundlicherweise leihen, das Motorrad. Und hab's schon in der ersten Kurve zerstört. Das war so mein peinlichstes Erlebnis, glaube ich.
Also meinst du, das mit dem Aufpassen halt jetzt nicht so gut funktioniert?
Nein, ich war da, auch da war ich nicht so gut.
Aber ich glaube, also falls es dich im Nachhinein ein bisschen tröstet, aber du weißt das ja, glaube ich, selbst, du bist ja lange in der Branche unterwegs. Auch wir hatten alle diese peinlichen Erlebnisse. Also das ist, du bist nicht alleine.
Ja, das sind ja auch jetzt nur Sachen, an die ich mich erinnere. Es gab bestimmt noch peinlichere, an die sich aber andere erinnern.
Und damit schon wieder ein bisschen zum seriösen Talk zurück. Wir haben jetzt schon ganz viel über Helme gelernt, über den Aufbau, über die Außenhaut quasi, wie sie innen aufgebaut sind, übers Futter. Nun gibt es ja noch so ein paar Features bei Helmen, die nennen sich ganz einfach Belüftungsöffnung. Im Regelfall, an welchen Stellen sitzen die beim Helm? Und jetzt mal ganz platt gefragt, wirklich für alle, die vor ihrem ersten Helmkauf stehen, was sollen diese konkret bewirken an den Stellen, wo sie sitzen?
Also wir haben da, im Grunde geht es ja um die Kinnbelüftung, die Stirnbelüftung, und dann haben wir eine Hinterkopfbelüftung, die eigentlich eher Entlüftung ist. Mhm. Bei der im Stirnbereich geht es darum, dass man einfach auch gekühlt wird und einen angenehmeren Tragekomfort hat. Bei der Kinnbelüftung geht es auch darum, aber auch darum, dass das Visier zum Beispiel nicht beschlägt. Das ist eine Sache, die eine fernsehreife Überleitung zur Pinlock-Geschichte sein könnte.
Auf das kommen wir, glaube ich, noch, auf das Pinlock. Aber
also wenn es vor allen Dingen um die Luftfeuchtigkeit geht, um die Temperatur im Helm, dann ist die Kinnbelüftung das, was das Effektivste ist, damit das Visier nicht beschlägt und man da einen Luftaustausch hat. Den spürt man bei der Stirnbelüftung so in der Form nicht.
Dann habe ich gleich noch so zwei detailliertere Fragen dazu, weil du sagtest gerade, die Kinnbelüftung ist halt ganz essentiell, einfach auch um das Beschlagen des Visiers zu verhindern. Ist dann die Kinnbelüftung, du kannst es ja für eure Helme sagen, so ausgeführt, dass dann der Luftstrom automatisch dann quasi durch diese Öffnungen im Kinn nach oben geleitet wird? Oder wie macht ihr das, dass ihr die Luft da hinbekommt, wo sie hin soll?
Ja, genau so. Die Kinnbelüftung wird umgeleitet im Grunde. Das ist auch, kann man eigentlich an einem Helm, wo sie auch so verbaut ist, dass sie effektiv funktionieren kann, sieht man das auch, dass die Luft eigentlich nur dann reinkommen kann, der Fahrtwind, wenn man in der entsprechenden Sitzhaltung auf dem Motorrad ist. Das heißt, der Öffnungsgrad selber geht eher nach oben. Ja. Heißt aber, wenn ich dann ein bisschen was nach vorne gebeugt in Fahrhaltung mich befinde, dass dann die Luft eintreten kann und die wird dann im Kinnbereich umgeleitet auf das Visier, auf das Sichtfeld.
Okay, also steckt da auch schon ein bisschen mehr Hirnschmalz hinter, als einfach nur irgendwie einen Schieber vorzubauen und zu sagen, dahinter ist eine Öffnung und dann pustet es einfach rein.
Wenn sie funktionieren hier, soll, ja.
Ja, also bei euch. Ich muss ja nur vor euch sprechen.
Bei uns, ja. Ja.
Genau. Und dann hast du gerade noch angesprochen, Stirn-Oberkopfbelüftung und praktisch hinten Auslass. Bedeutet das denn auch, dass ihr bei der Helmplanung quasi schon im Schaumaufbau, also praktisch in dem EBS-Schaum, dann schon konstruiert und überlegt, hey, brauche ich da nicht auch irgendwelche Aussparungen, um die Luft überhaupt zum Kopf kommen zu lassen? Oder wie ist das dann aufgebaut? Weil nur eine Öffnung in der Schale oben bringt ja eigentlich nichts.
Nein. Also es gibt dann die entsprechenden Kanäle. Die sind von Anfang an in der Innenkalotte auch vorgesehen.
Ja.
Das heißt, die Luft kommt durch die Stirnbelüftung in den Helm und wird dann über den Unterdruck nach hinten wieder rausgezogen. Da gibt es dann vorgefertigte Kanäle. Ohne die wird es natürlich nicht funktionieren.
Also steckt da auch richtig Know-how dahinter. Also einfach auch nicht nur einfach Löcher in der Schale, sondern wirklich so gemacht, dass man wirklich einen Effekt auch spüren kann.
Ja,
cool.
Vielleicht unterscheidet sich darin dann auch eine gute Belüftung von einer schlechten, könnte man dann sagen, oder?
Ganz sicher.
Ja. Dann gehen wir mal weiter runter im Helm. Stichwort Kinnriemen. Da gibt's ja ganz viele unterschiedliche Lösungen aktuell auf dem Markt. Welche bietet ihr an und wie unterscheiden die sich? Kannst du da mal kurz einen Abriss geben?
Ja, wir haben im Grunde zwei verschiedene Kinnriemenarten oder Verschlussarten des Kinnriemens. Das ist zum einen ein Ratschenverschluss und zum anderen der Doppel-D-Ring-Verschluss. Und es gibt zwar noch diese, würde ich eher sagen, in die Jahre gekommene Lösung des Steckschlosses. Der Nachteil dabei ist aber, dass ich das einmal einstelle und dann bleibt das immer so. Mhm. Und bei einem Ratschenverschluss und bei einem Doppel-D-Ring-Verschluss ist es so, dass jedes Mal, wenn ich den Helm anziehe, ich das genau so zumache, dass es wieder ideal auch passt. Mhm. Und dann sicherheitstechnisch tun die sich beide nichts. Da geht es dann eher um den Tragekomfort und um die Gewohnheit. Doppel-D-Ring hat für mich persönlich den Vorteil, dass man nicht diesen Materialaufwand hat, der bei meinem Kehlkopf zum Beispiel mir einfach nicht angenehm ist. Mhm. Ich habe dann trotzdem halt einen Kunststoffverschluss, der mitunter drückt. Mhm. Und das habe ich bei einem Doppel-D-Ring nicht. Deswegen ist mir persönlich der lieber. Es gibt aber Leute, die von der Anwendung her mit einem Ratschenverschluss wesentlich besser klarkommen.
Aber lass uns doch mal kurz ins Detail gehen. Also was ist denn ein Doppel-D-Verschluss? Wie ist der aufgebaut?
Das sind zwei Ringe an dem einen Kinnriemenende, durch die ich den Kinnriemen einfädel und dann ziehe ich es jedes Mal wieder zu. Und diese beiden Ringe sind halt sehr, sehr flach, sehr bedienerfreundlich in dem Sinne, dass der Kinnriemen gut durchrutscht und die stören mich nicht, die spürt man eigentlich nicht. Und bei einem Ratschenverschluss ist es so, dass ich ein Ratschensystem habe, ein Peitschensystem eigentlich. Da führe ich immer wieder diese Ratsche ein und drückt die so weit in das Schloss, bis es ideal passt. Und dafür habe ich aber dann halt ein Schloss.
Also so ein bisschen so ein Prinzip wie so ein Kabelbinder, den man wieder aufmachen kann, so ganz grob gesprochen.
Ja.
Ja. Nun hast du ja schon gesagt, dir taugt der Doppel-D-Ring etwas besser, weil du es einfach von deiner Halsform, von deinem Kehlkopf angenehmer zum Tragen findest. Ansonsten gibt's aber bei diesen beiden Verschlüssen, die beide sehr sicher sind, die man beide jedes Mal neu wieder einstellt, keine Vor- und Nachteile gegenübereinander, oder? Also sprich, der persönliche Tragekomfort ist für dich auch der entscheidende Faktor an dieser Stelle.
Ja, unbedingt. Also auch das ist von der aktuellen Norm geregelt. Es gibt also nicht nur die Stoßdämpfungswerte, die wir da beachten müssen, sondern es gibt auch Abstreiftests zum Beispiel. Und die haben natürlich mit dem Kinnriemen zu tun.
Ja.
Das heißt, nicht nur die Befestigung des Kinnriemens an der Helmschale, die da geprüft wird, sondern auch das, wie weit sich der Helm auf dem Kopf, wenn du wirklich damit hinfällst, noch bewegen kann. Dementsprechend gibt es da Vorgaben, die so ein Kinnriemen einhalten muss. Und das müssen natürlich beide Verschlusssysteme auch können.
Da ist natürlich aber wichtig, das ist so ein bisschen wie so ein Abstreiftest in Anführungszeichen. Mhm. Den gibt es ja in anderen Branchen auch, beim Fahrradhelm und so weiter. Deine Empfehlung, wie fest muss dann denn der Kinnriemen sitzen? Also gibt es da so diese, was man früher irgendwie mal aufgeschnappt hat, vielleicht so eine Zwei-Finger-Regel oder sowas, die ich da drunter stecken kann? Oder sollte es schon mit leichtem Druck auf dem Hals sein? Was ist da die Vorgabe? Was ist die ideale Passform an der Stelle?
Das ist wie beim Helm selber. Ich würde den immer so eng kaufen wie möglich,
ja,
ohne dass es den Tragekomfort irgendwie beeinträchtigt. Ja,
ich meine jetzt beim Kinnriemen halt.
Beim Kinnriemen würde ich das auch so weit zumachen wie irgendwie möglich,
ja,
aber so, dass ich natürlich trotzdem den Tragekomfort habe und mich,
ja,
auf das Fahren selber noch konzentrieren kann.
Okay, alles klar. Vielen Dank.
Gut, wissen wir jetzt alles zu Kinnriemen.
Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Man muss ja auch irgendwo durchgucken. Das ist praktisch, weil da haben Helme natürlich ein Visier eingebaut, ja, dass man natürlich auch sehen kann, wo man hinfährt. Jetzt gibt's viele verschiedene Visiere. Gibt's da auch verschiedene Vorgaben bei der Stärke oder bei der Verzerrung des Sichtfeldes, woran man so ein gutes Visier erkennen kann?
Ja, auch das ist von der Norm geregelt. Also zum einen ist es die Voraussetzung dafür, dass so ein Visier überhaupt ECE-konform sein kann, muss es kratzfest beschichtet und klar sein. Das ist so für uns als Produzent das, was wir haben müssen, damit wir überhaupt einen Helm mit Visier in Umlauf bringen können. Und dann gibt es verschiedene Arten von Visieren. Einmal das gewölbte, wie wir sagen, ein dreidimensionales Visier und ein zylindrisch gespritztes Visier. Der wesentliche Unterschied ist der, dass ich bei einem zylindrisch gespritzten Visier noch Abreißvisiere drauf befestigen kann, weil die dann plan von außen auf dem Visier, ja, aufliegen. Das heißt, das ist dann, also vor allen Dingen, wenn ich auf der Rennstrecke unterwegs bin, unbedingt so.
Du hast so gesagt, zur Einhaltung der ECE-Norm brauche ich auf jeden Fall ein kratzfestes und ein klares Visier. Wenn wir uns jetzt mal da draußen einfach umgucken, gerade jetzt, wo wir, sag ich mal, in Richtung Frühling vielleicht schon ein bisschen gefühlt Richtung Sommer gehen, fahren ja ganz viele Motorradfahrer auch mit getönten oder dunklen Visieren rum. Ist das dann auch zulässig oder gibt's da auch bestimmte Vorgaben, die ein dunkles Visier erfüllen muss, oder sind die eigentlich generell nicht erlaubt?
Also die sind grundsätzlich erlaubt. Bei der ECE-Geschichte, bei der 2206 ist es so, dass wir einen maximalen Tönungsgrad von 80% haben dürfen. Das heißt, die Lichtdurchlässigkeit muss 20% Minimum sein. Es ist natürlich dann ein Problem, wenn ich die Sachen in einem Umfeld nutze, das dann eine gute Sicht nicht mehr zulässt. Das heißt, wenn ich nachts mit einer Sonnenbrille zum Beispiel fahren würde, dann ist das natürlich, hat das nichts mit dem Helm zu tun. Trotzdem sehe ich dann zu wenig und dann, wenn irgendwas passiert, bekomme ich dadurch natürlich ein Problem, weil das dann auch eine Frage der Sorgfaltspflicht ist eines jeden Fahrers.
Ja.
Und wenn ich ein getöntes Visier fahre und das aber nicht bei Tageslicht mache, dann ist es letzten Endes das gleiche Thema. Dann ist das Visier selber nicht das Problem, sondern dass ich es einfach in einem Umfeld nutze, wo es dazu führt, dass ich alle anderen damit gefährde und mich selbst natürlich auch.
Okay, aber das mit den 80%, auch da wusste ich noch gar nicht, dass es diese Vorgabe gibt. Also auch sehr spannend, finde ich.
Genau, ja. So ein Tipp für Ganzjahresfahrer, für ein Visier sollte der sich vielleicht entscheiden? Was ist so das Go-To, was du empfehlen würdest?
Also insbesondere bei den Tourenfahrern, das sind ja dann mehr oder weniger die Ganzjahresfahrer. Da hat sich das ja in der jüngeren Vergangenheit eigentlich durchgesetzt, dass man mit einem Sonnenvisier ausgestattet ist. Das heißt, ich habe ein zweites Visier in der Helmschale, das ich bei Bedarf einfach rausklappen kann. Und wenn es dann eben draußen zu dunkel wird oder ich durch einen Tunnel fahre, dann kann ich das Visier hochklappen und habe dann mein klares Visier. Und das ist eigentlich so das Bewährte für Ganzjahresfahrer. Und in der Form dann auch mein Favorit.
Deine Empfehlung,
ja,
sehr gut.
Da habe ich jetzt nochmal eine sozusagen Expertenfrage. Es ist ja, zumindest kenne ich das vom Mountainbike-Fahren ganz oft, bei diesen Brillen, die man da trägt, dass mittlerweile so ein Trend dazu hingeht, so fotochromatische Brillen zu haben. Also die Brillen, die sozusagen die Sonneneinstrahlung erkennen und sich dann entsprechend abdunkeln oder wieder aufhellen. Gibt es sowas auch schon im Helmbereich? Und warum ist es nicht weit verbreitet? Weil das Anforderungsprofil ist ja jetzt mal aus Nicht-Experten-Sicht gesagt das Gleiche eigentlich. Was spricht dagegen oder dafür?
Also es gibt diese Lösungen schon. Es gibt da auch gut funktionierende und weniger gut funktionierende Lösungsansätze. Ja. Ich denke, das Ganze steht und fällt mit der Zeit, mit der Verzögerung. Ja. Das ist natürlich dann auch der Unterschied zu einem Mountainbike oder wenn ich es auf dem Mountainbike nutze, die höhere Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs bin, mit der ich in einen Tunnel zum Beispiel fahre, das ist dann einfach das muss wesentlich schneller funktionieren, damit das noch den gleichen Effekt hat.
Ja.
Also wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs ist und man in einen Tunnel reinfährt, der nicht beleuchtet ist, dann sehe ich einfach mal mit einem getönten Visier erstmal gar nichts.
Mhm.
Und dann muss das wirklich sehr, sehr schnell gehen, dass es wieder klar wird. Und da gibt es dann Systeme, die das besser oder nicht so gut können. Und mittlerweile, und das ist sicherlich so, dass da gerade auch sehr viel entwickelt wird, denke ich auch, dass es in Zukunft da Lösungen gibt, die fürs Motorradfahren auch funktionieren und dann sicherlich sehr, sehr gut dafür sind.
Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Also ich bin gespannt und verfolge das mal. Würde mich freuen, wenn das klappt.
Ja, doch, das klingt spannend. Jetzt haben wir alles zum Thema Licht und Schatten geklärt. Da gibt es vielleicht noch keine neuartigen Lösungen. Es gibt für Regen allerdings schon länger eine sehr, sehr gute Lösung und das ist das Pinlock-Visier. Kannst du da vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, um was es sich genau handelt?
Ja, klar. Also das Pinlock-Visier ist letzten Endes ein Doppelscheibenvisier. Das heißt, ich habe zwei Pins in meinem klaren Außenvisier und auf der Innenseite des Visiers befestige ich eine zweite Scheibe, die dann über einen Dichtungsrandplan am Außenvisier anliegt und dadurch dann einfach eine Regelung des Temperaturunterschieds von Innenschale zur Außenschale herbeiführt. Und das ist eigentlich der Grund dafür, warum das Ganze beschlägt. Und dem wird man dann damit einher, dass es da eine Zwischenschicht gibt, eine Luftschicht gibt, die das reguliert.
Kann ich denn so ein Visier, du hast gesagt, das wird dann zwei Pins befestigt, kann ich sowas beliebig nachrüsten? Oder andersrum gesagt, welche Voraussetzungen muss denn mein vorhandenes Visier erfüllen, um auch ein Pinlock zu montieren?
Ich würde sagen, dass aktuell ein Pinlock-Visier und die Vorbereitung dafür schon zum Standard gehört.
Okay.
Also gibt's die wenigsten Helme noch, die das nicht mehr können. Es gab in der grauen Vergangenheit dann schon so Bohrsätze mit Schablonen, die man dann, wo man das Pinlock-Visier nachrüsten konnte. Mittlerweile ist es so, dass die Visiere standardmäßig schon mit den beiden Löchern im Visier ausgeliefert werden und je nachdem, ob das Pinlock-Visier mit im Lieferumfang ist oder nicht, sind dann die Pins schon drin oder halt so Blindkappen, die man dann durch die Pins ersetzen könnte.
Okay, aber du sagst einfach, beim guten Helm sollte sowas mittlerweile Standard sein, 2025.
Ja, unbedingt.
Okay.
Weitere Frage, jetzt betrifft es vielleicht nicht mich, ich frage einfach mal für Jens, ist denn ein Brillenkanal mittlerweile auch schon Standard bei Helmen oder muss man als Brillenträger noch genauer darauf achten, welchen Helm man sich kauft?
Also insbesondere bei Tourenhelmen ist es mittlerweile schon so, dass es viele, viele Angebote gibt, die auch einen vorgefertigten Brillenkanal haben. Ist dann auch davon abhängig natürlich, was ich für eine Brille trage. Und vielleicht nicht immer passend, das ist dann auch wiederum eine Frage des Tragekomforts und dessen, wie ich es persönlich einfach ertragen kann. Also was ganz sicher nicht so sein dürfte, ist, dass man da selber dran arbeitet, um das Ganze irgendwie passend zu machen. Man sollte auf jeden Fall den Helm Probe fahren mit der Brille, die man zum Motorradfahren nutzt. Und dann ist es natürlich schöner, wenn das mit einem Brillenkanal vorgefertigt das Ganze schon zulässt. Ist aber auch da natürlich eine Frage des persönlichen Befindens.
Mhm. Brillenkanal, das Stichwort ist jetzt ganz, ganz oft gefallen. Wie sieht denn das aus? Also ist das dann einfach so ein Stück im Wangenpolster auf Höhe des Brillenbügels, was ich rausnehmen kann oder was von vornherein einfach fehlt oder wie setzt ihr diese Lösung um, damit sie halt Brillenträgern und Nicht-Brillenträgern sozusagen als Helm taugt? Weil ich vermute mal, ihr macht ja keine zwei Helme von einem Typen, um zu sagen, einmal für Brillenträger, einmal nicht für Brillenträger.
Nein, es ist schon so, dass das von Anfang an so mit geplant ist in der Produktion. Und dann gibt es Möglichkeiten des Brillenkanals, der da heißt, ich nehme das Wangenpolster raus, nehme ein Stück vom Schaumstoff, was dann perforiert ist, raus und setze das Wangenpolster wieder ein. Dann habe ich den Platz für die Brillenbügel.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es aber Helme, die von Anfang an so gefertigt sind, dass man da genügend Platz hat. Das ist leider so, dass alles, was ich irgendwie an Platz lasse im Futterstoff, das führt natürlich dazu, dass das Ganze auch geräuschempfindlich ist. Das heißt, ich habe einen Resonanzraum für Fahrtgeräusche.
Ah, okay.
Und auch bei den Vorrichtungen für Lautsprecher, zum Beispiel bei einem Kommunikationssystem, je mehr ich da offen lasse, desto mehr, wenn ich jetzt keine Lautsprecher drin habe oder keine Brille trage, habe ich dann einen Resonanzraum, der eigentlich nur dazu führt, dass der Helm lauter wird. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden.
Ja, sehr spannend, dass man, wenn man das eine sozusagen dann möchte, sowas eventuell auch ein schlechtes anderes erkauft und trotzdem beides verhindern möchte. So. Also, wir lernen eine ganze Menge heute. Wir lernen heute
sehr, sehr viel. Ja. Lass uns doch mal bei der Lautstärke direkt bleiben. Sind alle Helme laut oder treten da grundsätzlich Unterschiede auf? Und was mache ich nachträglich, falls denn mein Helm dann doch mir ein bisschen zu laut sein sollte?
Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Ob jetzt ein Helm laut oder leise ist, hat vor allen Dingen viel mit der Passform zu tun. Wenn ein Helm gut passt, dann ist es in aller Regel so, dass der schon nicht mehr so laut sein kann wie ein Helm, der mir nicht passt. Auf der anderen Seite ist Lautstärke auch ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Und da reden wir nicht unbedingt über die Lautstärke als solche, sondern auch um die Art des Geräusches, was ich besser ertragen kann als jemand anderes vielleicht. Mhm. Also es gibt da Windgeräusche, Fahrtgeräusche, die dem einen auffallen, den anderen stört es gar nicht. Und das ist eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung. Dementsprechend ist es schwierig, zu einem Helm laut oder leise zu sagen. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die damit reinspielen, die man nicht im Windkanal testen kann. Das ist die Körpergröße, die Sitzhaltung, Verkleidung, ja oder nein, wenn ja, welche. Was ist das persönliche Empfinden? Was brauche ich selber an Resonanz, damit ich das Fahren überhaupt so wahrnehme, wie ich es brauche? Manche mögen es ja auch nicht, dass sie komplett abgeschottet sind. Mhm. Dementsprechend ist es, also unserer Meinung nach ist es so, dass wir, wann es immer irgendwie geht, unbedingt zu einer Probefahrt raten. Also das empfehlen wir ganz dringend. Dann weiß ich, ob der Helm wirklich für mich auch der richtige ist. Und dann hat sich das in aller Regel auch mit laut und leise geklärt.
Okay. Also aber da auch, es gibt einen starken subjektiven Aspekt.
Aber ihr habt generell dann schon lautere Modelle und leisere Modelle oder ist das wirklich alles subjektiv?
Nee, bauartbedingt gibt es da von Anfang an natürlich Unterschiede. Wenn ich einen Helm habe, der aus zwei Teilen zum Beispiel hergestellt wurde, wie ein Klapphelm, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass es da mehr Windgeräusche gibt, weil der eine Teil, den ich hochklappen muss, ja auch größer sein muss als die Helmschale selber. Sonst passt das halt nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich einen Integralhelm habe und der von Anfang an im Windkanal designt wurde, dann der bleibt ja auch so und ist tendenziell natürlich der leisere Helm als ein Klapphelm zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt einen Helm mit Schirm habe, dann ist das ja klar, dass das mehr Windgeräusche verursacht als ein Integralhelm.
Mhm. Und hast du gerade das spannende Thema Aerodynamik schon angesprochen, Windkanal? Wenn man so ein bisschen Motorsport auch verfolgt, MotoGP oder Superbike WM, fällt einem auf, dass die Helme gerade im hinteren Bereich immer ausladender, immer größer werden. Die Spoiler wachsen und wachsen. Das müsste ja, wenn ich das jetzt mal irgendwie so zusammenrechne, auch bedeuten, dass die Helme schwerer werden, weil sie müssen ja mehr Teile haben. Da muss ja was dazu kommen. Das bringt uns natürlich dann in diesen Zwiespruch zwischen gute Aerodynamik oder wenig Gewicht. Was ist für dich ausschlaggebender und was ist eigentlich wichtiger? Ein gut im Wind liegender Helm oder ein Helm mit niedrigem Gewicht?
Oh. Also, womit fange ich an? Mit dem Rennstreckeneinsatz, oder? Das war ja das mit den Spoilern, Thema. Also die Spoiler sind dafür da, dass der Helm ruhig liegt.
Ja.
Das heißt, wenn ich mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs bin und dann auch mal aus der Verkleidung rauskomme, dann soll der Helm sich möglichst wenig bewegen, weil ich dadurch natürlich auch schlechter dann sehen kann. Mhm. Und dafür sind die Spoiler da. Und es ist natürlich so, wenn der Helm dann irgendwann anfängt zu wackeln im Wind, dann wird es ja auch anstrengend mit der Zeit. Und je ruhiger der liegt, desto mehr kann ich mich einfach auf das konzentrieren, was ich da machen muss. Vom Gewicht her würde ich sagen, ist das nicht so sehr relevant. Die Jungs haben mit anderen Sachen zu kämpfen als mit den, mit den 50 Gramm, die so ein Spoiler dann vielleicht maximal ausmacht. Da geht's wirklich eher darum, wie ich den Helm nutze. In welchem Bereich? Wenn das auf der Rennstrecke ist und dann auch im Rennstreckeneinsatz, der ja dann zeitlich auch sehr begrenzt ist, dann ist das ja was anderes, als wenn ich draußen im Straßenverkehr unterwegs bin.
Ja. Und das würde aber jetzt, wenn ich mal ganz fies bin, im Umkehrschluss bedeuten, dass im Straßenverkehr, wo ich quasi nicht mit 300 irgendwelche Geraden herunterballer, eigentlich der Aspekt Gewicht mehr Relevanz haben sollte als der Gewicht Aerodynamik.
Jein. Also auch da geht es natürlich darum, wie lange ich so einen Helm aufhabe.
Ja.
Also wenn ich jetzt längere Touren fahre, dann ist das Gewicht natürlich irgendwann viel, viel eher spürbar, als wenn ich jetzt mal einen Turn auf der Rennstrecke fahre. Das ist dann schon so, dass es auch zu Ermüdungserscheinungen führen kann. Und dann ist ein leichterer, gut passender Helm natürlich schon von Vorteil. Ich kann mich einfach besser auf das konzentrieren, was ich da mache. Und das ist ja auch im Straßenverkehr dann so, dass Konzentration durchaus zuträglich sein könnte.
Ja. Mhm. Aber spannend, so, dass man guckt, so dieser spezielle Aspekt, einfach Rennsport, ganz, ganz enges sozusagen Einsatzszenario eigentlich, um den Fahrer bestmöglich zu unterstützen. Und im Straßenverkehr dann doch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ganz andere Aspekte, die viel, viel wichtiger sind.
Ja, wie beim Motorrad auch. Also wenn wir uns jetzt angucken, wie die Motorräder aussehen, die da im Rennsport bewegt werden, wo da überall aerodynamische Kniffe angewendet werden.
Und sowas halt, ne?
Das ist dann sicherlich auch sehr, sehr sinnvoll, so wie es am Helm auch ist. Heißt aber nicht, dass es von Vorteil ist, wenn ich das Ganze auf der Straße bewege.
Ja.
Also es ist dann ja dem Einsatz geschuldet, würde ich mal
sagen. Sehr spannend.
Mhm. Wir merken, Helme müssen ganz, ganz viel können. Helme müssen aerodynamisch sein, müssen leicht sein, müssen gut sitzen. Und vor allem für jüngere Leute müssen Helme vor allem mittlerweile auch Konnektivität ermöglichen. Welche Technik brauche ich dazu denn im Helm selbst, um mir so ein Konnektivitätssystem anzuschaffen?
Ein Kommunikationssystem. Das heißt, ich brauche ein Mikro, Lautsprecher und natürlich die entsprechende, in aller Regel Bluetooth-Schnittstelle und das Bediengerät am Helm. Da gibt es dann auch passgenaue Varianten, die vom Hersteller selber schon angeboten werden. Also insbesondere bei den Tourenhelmen ist es so, dass die wirklich guten mittlerweile schon die Vorbereitung für so ein Kommunikationssystem haben. Und dann gibt es natürlich im Zubehör auch Systeme, die modular anwenden kann, die auf jeden Helm passen. Das ist aktuell wichtig, das sagt auch die ECE 2206, das ist ein Bestandteil dieser Norm, dass die alle Anbauteile, die ich an einem Helm habe, egal ob das Bedienteil von einem Kommunikationssystem ist oder aber eine GoPro-Halterung mit der GoPro dran, darf ich das sagen? Also GoPro macht halt auch gute Kameras, aber gibt's natürlich auch von anderen Herstellern.
Und wir werden von keinem bezahlt, von daher.
Aber mir ging's auch nicht um die Qualität des Zubehörs, sondern mir ging's eher darum, dass alles, was an den Helmen gebaut wird, nachträglich dazu führt, dass die Norm erlischt. Und dementsprechend muss unbedingt das, was ich mir an den Helmen baue, vorher schon dieser Homologation des Helmes auch entsprechen. Da gibt es klare Vorgaben und die seriösen Hersteller von dem Zubehör, die bieten das auch so an.
Okay, nun hast du gerade schon gesagt, was alles dazugehört, Bluetooth, Schnittstelle, Mikrofon, Kopfhörer und so weiter. Kann ich das denn bei allen Helmen wirklich nachrüsten oder müssen dafür schon bestimmte Features im Helm selbst vorhanden sein, um das überhaupt nachträglich einbauen zu können? Also sag mal Stichwort Platz zum Beispiel.
Ja, es gibt dann Vorrichtungen im Helm. Da gehört etwas dazu, wo der Akku rein kann. Das muss ja alles auch batterieversorgt sein. Es gibt die Vorbereitungen in den Wangenpolstern, wo dann die Kopfhörer reinkommen. Es geht auch vielfach darum, wie ob ich den Helm überhaupt so auseinanderbauen kann, um die Kabel verlegen zu können. Dann brauche ich natürlich irgendwo eine Verbindung zu dem außenliegenden Bedienteil, weil ich muss ja auch dann das von außen bedienen können. Und dann muss ich auch irgendwo ein Mikro installieren. Und da ist dann schon sinnvoll, wenn schon entsprechend ein Kanal vorgefertigt ist.
Ja. Okay.
Ist das bei euren Helmen mittlerweile Standard oder muss man da bei euch auch noch drauf achten?
Also wir haben da bei, insbesondere wenn es um Nolan geht, unser eigenes Kommunikationssystem, das sich da NCOM nennt. Da ist es so, dass wir mit der Firma Sena zusammenarbeiten, die die Technik stellt. Das ist auch bei anderen Herstellern so, dass das gut funktioniert, nicht nur bei Nolan. Und da geht's für uns als Hersteller natürlich darum, dass wir eine Variante anbieten können, die möglichst viele Kunden auch nutzen können. Damit derjenige, der sich jetzt ein Nolan-Helm kauft mit Kommunikationssystem, möglichst die gleiche Schnittstelle hat wie entweder der Sozius, die Sozia oder aber Mitfahrer, mit denen ich mich dann ja auch verbinden kann. Mhm. Dass wir da einfach möglichst kein Limit darstellen durch unsere eigene Lösung.
Das heißt also, wenn mein Mitfahrer, mein Best Buddy auf einem anderen Motorrad ein anderes Kommunikation außer jetzt NCOM und Sena, sage ich mal, nutzen würde, seid ihr trotzdem so offen zu sagen, hey, du kannst das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem koppeln oder gibt es da noch strenge Grenzen?
Nein,
wie sieht der Markt da aus?
Das ist mittlerweile wirklich so, dass das vom reinen Profil her möglich ist, dass man da alle unterschiedlichsten Kommunikationsgeräte miteinander verbinden kann.
Okay, also quasi die USB-C Steckdose für den Kommunikationsbereich.
Ganz genau.
Ja. Sehr schön. Das freut uns doch. Ich meine, hat ja bei USB-C auch lange gedauert. Hallo Apple.
Moin, jetzt sind wir alle da. Zum Schluss lass uns noch mal kurz übers Design schnacken. Gibt ja viele optische Verschiedenheiten oder man kann sich ganz viele verschiedene Designs bei euch aussuchen. Wie kommt das überhaupt auf den Helm drauf?
Das nennt sich bei uns in der Produktion Water Decals. Mhm. Das heißt, die Dekore, die werden in einem... Das sind letzten Endes hauchdünne Folien, die ich in ein Wasserbad tränke, dann auf die Helmschalen aufbringe und dann werden die Helme erhitzt und die Trägerfolie dieser Dekore, die aus vielen, vielen kleinen Einzelteilen besteht. Also das Dekor, das ist nicht eine Folie, die da irgendwie aufgetragen wird, sondern die wird wirklich von den Mitarbeitern dann in Handarbeit da aufgetragen. Und dann wird das Ganze erhitzt, verfestigt und dann überlackiert. Und das sind, musst du dir so vorstellen, wie die Tattoos, die du als Kind mal hattest, die man anfeuchtet, sich dann auf den Arm drückt und dann die Trägerfolie abzieht. Mhm. So im sehr übertragenen Sinne funktioniert das mit diesen Decals auch.
Cool, spannend.
Nun hast du gerade gesagt, final werden diese Decals, die Aufkleber, das Design sogar noch überlackiert. Wenn mir das jetzt persönlich nicht gefällt, darf ich auch selbst Hand anlegen am Helm? Dürfte ich meinen Helm umlackieren oder Aufkleber draufpacken? Wie ist da deine Empfehlung? Oder gibt es da Vorgaben?
Wir empfehlen natürlich, das eher nicht zu machen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir nie genau wissen können, was für Materialien denn Anwendungen finden. Mhm. Was für eine Art von Klebstoff wird da benutzt, um irgendwelche Sticker drauf zu machen? Ist der mit dem, wie wir unsere Helme lackieren, überhaupt verträglich? Sind es Farben, wenn ich da selber was drauf lackiere, die mit dem, was wir auf wasserlöslicher Basis in der Produktion nutzen, irgendwie einhergehen. Deswegen empfehlen wir es nicht. Es ist nicht so, dass da jetzt die Stoßdämpfung drunter leiden würde. Mhm. Das so weit geht es nicht. Aber es kann natürlich dazu führen, dass die Behandlung der Außenschale dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist dann sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen für uns als Produzent, wodurch sowas zustande gekommen ist, ja, weil man nie weiß, wer da jetzt was gerade drauf klebt. Deswegen lieber nicht. Es gibt aber, wenn dir die Farbe deines Helmes nicht mehr gefällt oder du dir ein neues Motorrad holst und das soll bitte so aussehen oder der Helm soll so aussehen wie dein Motorrad, dann gibt es mittlerweile viele, viele Anbieter, die deinen Helm professionell dann auch lackieren. Mhm. Und das ist, ja, da gibt es auch professionelle und weniger professionelle Ansätze. Wir haben da viele Partner, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass Rennfahrer ein Dekor haben, ja, möchten, das ja sehr, sehr individuell dann immer ist, die das dann für diese Rennfahrer machen, von denen wir auch sagen, hey, die machen das cool, das funktioniert.
Okay. Also aber da dein ganz klarer Tipp, bitte nicht selbst, weil einfach Verträglichkeit unbekannt kann auch böse, sage ich mal, für das, was so drunter ist, für die Helmschale, für den Lack da drunter sein. Also
ja. Okay. Mir wird da noch eine schnelle, einfachere Lösung vielleicht in den Sinn kommen, irgendeinen eigenen Aufkleber drauf zu machen oder so. Wie steht ihr dazu? Ist das empfehlenswert oder soll ich das vielleicht doch lieber sein lassen?
Das auch lieber sein lassen. Also für uns als Hersteller gibt es da einfach kann es keine Empfehlung geben, weil das unmöglich zu kontrollieren ist, was das für eine Art ist von Aufkleber, die du da drauf machst. Mhm. Und dementsprechend würden wir als Hersteller das nie im Leben empfehlen können.
Okay, verständlich. Okay.
Und damit kommen wir jetzt schon fast zum Ende dieses Podcasts, aber wir sind natürlich noch nicht bei der allerwichtigsten Frage gewesen, der allerwichtigsten. Und die dreht sich natürlich beim Helm darum, hey, wie finde ich denn meine ideale Passform heraus? Wie muss ein Helm sitzen, dass er mir passt? Wann ist er zu groß? Wann ist er zu klein? Wenn du einen Kunden beraten würdest, was würdest du mit ihm machen? Wie würdest du sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht?
Also wir empfehlen, den Helm so klein, wie es irgendwie geht, zu kaufen. Das heißt, alles, was so eng wie möglich ist, muss ich dann natürlich erstmal möglichst Probe fahren oder aber eine bestimmte Zeit auf dem Kopf lassen, um feststellen zu können, ob es irgendwo Druckpunkte gibt.
Ja.
Der Helm soll natürlich überall umfassend am Kopf anliegen. Aber es ist so, dass wenn ich von Anfang an so dieses Turnschuhgefühl habe, das fühlt sich direkt wohlig an, dann ist es die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mit der Zeit nachlässt und der Helm dann zu groß wird und nicht mehr passt, so weit unten sitzt. Das heißt, ich habe keine Sicht mehr. Die Sichtkante ist dann im Weg. Also die Helmkante ist, ja, dann im Weg. Und dementsprechend so klein wie möglich, der Helm selber. Und so eng anliegend wie möglich, ohne dass er mich im Komfort stört. Wenn ich einen Druckpunkt irgendwo am Hinterkopf oder auf der Stirn spüre, dann wird das nach spätestens einer halben Stunde Fahrt unerträglich. Deswegen auch hier nochmal möglichst Probe fahren. Das empfinden wir als das Wichtigste, weil wir können viel über Sicherheit sprechen. Mhm. Aber natürlich gibt es auch sowas wie die passive Sicherheit, ja, die da heißt, wenn das Ding gut passt, dann schützt das auch einfach am besten.
Damit hat quasi André schon die allerletzte Frage dieser Podcast-Folge schon vorweggenommen, weil das dreht sich nämlich darum, dein Tipp oder deine Empfehlung im Handel kaufen mit Fachberatung oder online. Da kannst du jetzt nur eine Antwort geben, also sprich Probefahren, geht in den Handel, lasst euch beraten.
Ja, das kommt aber auch ein bisschen drauf an, wo du gerade lebst, lieber Jens.
Weil das stimmt natürlich.
Manchmal ist es dann halt doch schön, wenn ich einen. Und da gibt es ja auch sehr große Unterschiede. Es gibt ja durchaus online auch Anbieter, die das sehr professionell, mhm, machen und alle Möglichkeiten auch bieten, dass ich ein passendes Produkt finde. Wenn ich nicht die Infrastruktur habe, um das machen zu können, dass ich zum Fachhandel fahre und, ja, mir das alles mal erklären lasse, anprobieren kann, Probe fahren kann, dann gibt es doch auch Online-Händler, die das sehr kundenfreundlich lösen. Und es gibt viele Leute, die von der reinen Infrastruktur her gar nicht die Möglichkeit haben, sowas aufzusuchen. Und dann ist sicherlich ein guter Online-Händler auch keine schlechte Wahl.
Auch keine schlechte Wahl. Okay, dann sagen wir jetzt schon mal vielen, vielen Dank, lieber André, dass du bei uns warst. Wer sich für die Helme von Noland, von der Tuwald Group, für alles interessiert, wo findet er euch denn im Netz, um mal selbst zu recherchieren?
Also es gibt natürlich die Homepage Noland selber,
ja?
Noland IT in dem Fall oder Noland.de wird dann auch entsprechend umgeleitet. Da kann man sich jederzeit informieren. Wir sind aber als Hersteller auf allen Veranstaltungen, die man sich so vorstellen kann, wie vom Action-Team zum Beispiel selber auch präsent. Da nehmen wir immer sehr, sehr gerne die Gelegenheit auch wahr, unsere Produkte dann euren Kunden zu zeigen oder den Teilnehmern an Events zu zeigen, auch zu Probefahrten animieren und ansonsten natürlich bei den Partnern, die wir hier in Deutschland haben. Also Noland findet man ganz gut online.
Das ist doch schön. Also dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. An euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen für euren ersten Helmkauf. Moritz, dir natürlich auch vielen, vielen Dank wieder fürs Mithosten mit dieser Podcast-Folge.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Man kriegt ja jetzt richtig Lust hier, sich einen neuen Helm anzuschaffen. Mensch, vielleicht gucke ich heute mal rein.
Genau, und damit sind wir am Ende der Folge 28 der 125er Champs schon angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen natürlich auch, dass ihr bei der nächsten Folge, Folge 29, bei der sich alles um den Event 2025, die 125er Champs 2025 dreht, wieder einschaltet und reinhauen. Bis dahin, schaut bei Noland vorbei. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die Helme von Noland. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Vielen Dank.